haben, ey.
Gib uns fleischerne Herzen, damit du reinschreiben kannst.
Ja. Amen.
Amen.
Ja, lasst uns mal eine Stelle von 2. Mose lesen. 2. Mose 23, Vers 14 bis Vers 17. Wir können das mal in Elberfelder Bibel einfach lesen miteinander. Ja? 2. Mose 23, Vers 14 bis 17.
Ja. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit im Monat Abib. Denn in diesem bist du aus Ägypten gezogen, und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Ferner das Fest der Ernte, der Erstlinge vom Ertrag deiner Arbeit, dessen, was du auf dem Feld säen wirst, und das Fest des Einsammelns am Ende des Jahres, wenn du deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst. 3-mal im Jahr soll alles unter euch, was männlich ist, vor dem Angesicht des Herrn erscheinen.
Amen.
Danke, Herr.
Amen.
Ja, Herr Jesus, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Amen.
Amen.
Danke,
Amen.
Herr. Ja, Herr Jesus Christus.
Amen.
Herr, benutze auch dein Wort heute Abend.
Amen.
Weiter zu uns zu sprechen.
Amen.
Möchten Offenbarung von dir bekommen. Brauchen den Geist der Weisheit und der Offenbarung.
Ja.
Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus.
Amen. Ja.
Das ist gut. Doch, es ist, ist wirklich eine wichtige Zeit, um einen Überblick zu bekommen, was Gott heute haben möchte. Und denke, dieses Bild macht es einfach. Wenn man die ganze Schrift liest, ist es nicht so schnell, dass man das Wesentliche erfasst. Aber in diesem Bild ist das Wesentliche für uns zusammengefasst. Und dass Gott unser Vater ist, dessen, denke ich, sind wir uns bewusst. Und was jetzt vielleicht frisch und hoffentlich frisch in unseren Herzen ist, dass Christus die Wirklichkeit von allen Festen ist, die wir in der Schrift gezeigt bekommen haben. Der Herr ist ein Fest und nicht nur eins. Der Herr ist die Wirklichkeit von 7 Festen. Und wir haben kurz erwähnt, dass alle 7 Feste sind heute am Tisch des Herrn zusammengefasst. Also, wenn wir zusammenkommen, was für eine Einstellung am Sonntag, morgen, wenn wir morgen zusammenkommen, sollte in unseren Herzen und Vorstellung vom Tisch des Herrn sollte da sein. Wir kommen zu dem Fest der Feste.
Amen.
Ich habe nur, wenn du auf ein großes Fest eingeladen bist, also wenn irgendjemand da seine Hochzeit oder irgendwas anderes feiert, ich habe immer nur eigentlich fröhliche Gäste gesehen. Nicht, dass jemand sich viel Mühe geben muss, dass er sich jetzt freut, oder? Wenn du ein Fest machst, ich weiß nicht, hast irgendeinen Anlass und dann lädst du 50 oder 100 Leute ein und es gibt Essen und Trinken und alles umsonst.
Das ist gut.
Und dann sitzen alle da und haben Eine gute Zeit muss man sich so viel Mühe geben und umhergehen und sagen, freue dich bitte. Du, bitte, freu dich doch. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Wie ist es, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen? Wie viel Freude ist in unserer Tisch des Herrn Versammlung? Und zwar von Anfang an. Das zeigt, der Herr hat uns das Fest aller Feste gegeben. Aber es geht darum, dass es nicht in unserem Kopf bleibt, sondern dass wir dieses Wort jetzt hineingehen und den Herrn sagen, Herr, ich brauche die Erfahrung. Die Freude kommt mit der Erfahrung. Amen. Das Wissen, ja, kann dir auch Freude bereiten, aber auf Dauer brauchst du die Erfahrung. Und wie George, als George heute vom Passafest geredet hat, es war nicht schwierig für ihn, sich zu freuen, weil er es gehalten hat. Und so ist der Herr für unsere Erfahrung.
Amen.
Und diese Feste, wenn wir sie genießen und uns zum Herrn wenden, das können wir nur, indem wir uns ständig zum Herrn wenden, in jeder Situation. Dann können wir nicht hier die Endstation haben, sondern es geht, das Beste geht zurück zu Gott. Und das wollte ich hier nochmal in diesen Versen von 2. Mose, da sagt Gott, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Dann zählt er die Feste aus. Und dann sagt er, und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Ja, wenn wir am Sonntag am Tisch des Herrn zusammenkommen, wie kommen wir zusammen? Was erwartet Gott? Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Gott möchte, dass wir zum Tisch des Herrn nicht mit leeren Händen kommen. Dass wir nicht in dieser Tradition zusammenkommen, wie es heute fast überall vorhanden ist. Am Sonntagmorgen, Gottes Volk kommt zusammen. Oder? Was hast du als Christ in allen Jahren? Sonntagmorgen weiß jeder Christ, wo er hingehört, in den Gottesdienst. Aber was tun wir im Gottesdienst? Und wie kommen wir zum Fest? Und das Wort sagt uns, und das ist Gottes Wort, Gott sagt, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Das ist ein Befehl. Das ist keine Option in diesem Vers. Sorry, das habe ich nicht geschrieben. Es steht hier, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Warum? Weil Gott ruft das Volk immer nur zur Zeit der Ernte. Wenn sie eine Ernte haben, er sagt, das Fest der Ernte, der Erstlinge, dann sollen sie kommen. Ein Fest des Einsammelns am Ende des Jahres, wenn du deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst. Dreimal im Jahr soll alles unter euch, was männlich ist, vor dem Angesicht des Herrn erscheinen. Ja, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, morgen und jede Woche, wir sollen wirklich eine Ausrichtung haben. Und zwar nicht nur am Sonntag, sondern von Anfang der Woche an. Herr, ich möchte nicht mit leeren Händen vor deinem Angesicht erscheinen.
Amen.
Sogar sagt es Gott, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. 5. Mose 16, ich lese euch vor, sagt Gott das Gleiche. 5. Mose 16, Vers 16, sagt er, dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen. An der Stätte, die der Herr wählen wird, zu den Festen. Und dann sagt er, man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Ja, heute, wir haben eine Tradition, in der man es gewöhnt ist, mit leeren Händen vor dem Herrn zu erscheinen. Das ist die Tradition. Jeder kommt und kommt mit einer Haltung zu hören, einen Chor und danach eine Predigt. Und wer kommt und hat etwas mitgebracht für Gott? Wie viele Gläubige am Sonntag kommen zusammen und haben eine Haltung, Herr, ich möchte nicht mit leeren Händen zu deinem Tisch erscheinen.
Amen.
Ich möchte etwas mitbringen. Das ist eine Umstellung. Das ist eine große Umstellung. Ich erinnere mich jahrelang, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, Wir kommen und was wir loben und danken ist, dass der Herr für uns gestorben ist. So war zumindest die Erfahrung, die ich am meisten kenne. Herr, danke, du bist für mich gestorben. Und wir freuen uns. Herr, wir loben dich. Und wir sagen viel Lob und Dank. Essen vom Brot, trinken vom Wein und dann kam die Botschaft. Und was hat Gott bekommen?
Loblied.
Ein Loblied, ja. Aber wie viel Substanz war im Loblied?
Das ist die Frage.
Wie viel von dem, was wir singen, haben wir auch erfahren? Und dieses Wort, was öfters in 5. Mose steht, ist keine Kleinigkeit, sondern eigentlich das macht das Fest aus. Wenn wir alle mit leeren Händen kommen, Christus ist zwar alle 7 Feste, aber mein Montag bis Samstag geht völlig an mir vorbei. Christus ist, meine Woche ist ohne Christus. Und am Sonntagmorgen komme ich zum Fest. Wie viel Freude gibt es bei dem Fest? Was das Fest ausmacht, ist, dass wir alle unsere Opfer mitbringen.
Amen.
Wenn wir uns fragen, wie wird denn der Tisch des Herrn zum Fest? Er wird zum Fest, indem wir alle mit vollen Händen erscheinen.
Amen.
Wenn wir alle mit leeren Händen erscheinen, dann wird es traurig. Dann wird es sogar mühselig vielleicht. Aber stell dir vor, wir kommen morgen früh alle mit gefüllten Händen. Wir kommen alle mit einer Erfahrung von diesen 7 Festen, was wir heute gehört haben. Wir haben es nicht nur Christus empfangen, sondern wir haben eine Erfahrung gemacht unter der Woche. Wir haben gemerkt, der Herr ist meine Wirklichkeit geworden. Was für ein Fest haben wir? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir alle ein geistliches Opfer mitbringen, so eine geistliche Kuh. Das heißt, Christus hat was in mir gewirkt. In dieser Woche hat sich was verändert.
Amen.
Durch Christus in meinem Alltag. Wie viel Freude bringst du mit zum Tisch des Herrn? Ich glaube, wenn du zur Tür reingehst, hast du schon Freude. Schon auf dem Weg hast du Freude. Und das ist der Weg, wie der Tisch des Herrn zu einem Fest wird. Indem wir nicht mehr mit leeren Händen erscheinen. Das ist der beste Weg. Dann wird dieses Fest zur Freude. Wenn du dich fragst, oh, wie kann es Sonntagmorgen meine ganze Bedrückung von mir weichen, bring ein Opfer mit für den Vater. Dann wird deine Bedrückung schon von dir weichen. Das ist wirklich die Erfahrung. Und deshalb haben wir die ganze Woche und unter der Woche ist es sehr wichtig, dass wir eine Ausrichtung haben. Ich möchte am Tag des Herrn nicht mit leeren Händen vor Gott erscheinen.
Amen.
Wenn wir unter der Woche merken, ich erfahre Christus nicht, es verändert sich nichts in meinem Leben. Ich bin gefangen in der Welt, obwohl ich ein Passafest habe. Ich bin voller Sauerteig, obwohl ich ein Fest der ungesäuerten Brote habe. Und der Tod herrscht in mir, obwohl Christus die Auferstehung ist. Und ich habe auch dieses wunderbare Pfingstfest, die Herrschaft des Herrn, noch nicht erfahren. Und es ist Freitag. Und du möchtest am Sonntag nicht mit leeren Händen kommen. Dann müssen wir dem Herrn sagen, Vater, heute, ich möchte darauf achten, dass ich jetzt Christus gewinne.
Amen.
Wir brauchen einfach eine Ausrichtung auf den Vater. Es geht darum, ich hab gedacht, wie muss ich Gott fühlen, wenn ich am jeden Sonntag mit leeren Händen komme? Wie muss ich Gott fühlen? 5. Mose 16, Vers 16, da steht nochmal, ich lese es nochmal, man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Und jetzt kommt der Grund. Jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat.
Amen.
Das ist der Grund, warum Gott das sagen kann. Erscheine nicht mit leeren Händen, weil jeder, und hier steht jeder, jeder nach dem, was seine Hand geben kann. Es geht nicht darum, dass wir alle einen Stier bringen, das Großes, aber jeder. Selbst wenn du, es gibt sogar ein Opfer, das besteht nur aus Mehl, trockenem Mehl, ein Sündopfer. Das ist das Kleinste, was es so gibt. Und wenn du das mitbringst, es wird Gott auch nicht verachten. Aber er sagt, jeder nach dem, was seine Hand geben kann. Und woher bekommst du es? Nach dem Segen des Herrn. Amen. Hat der Herr uns nicht gesegnet mit Christus?
Amen.
Aber dieser Segen ist nicht wie ein dickes Bankkonto. Der Segen ist ein Stück Land. Der Segen ist etwas, was man bearbeiten muss, damit etwas hervorkommt. Aber jeder hat bekommen nach dem Segen des Herrn, Amen, deines Gottes, den er dir gegeben hat.
Amen.
Wenn wir in der Woche sind, wir sollen Gott sagen, Vater, wieso funktioniert dein Segen bei mir nicht? Wieso habe ich nichts am Sonntag zum Tisch mitzubringen für dich? Das kann nicht sein. Ich habe von sieben Festen gehört. Das kann nicht sein, dass kein Fest in meinem Alltag funktioniert. Dass Christus in meinem Alltag nicht praktisch wird. Vater, ich möchte etwas jetzt gewinnen von Christus in diesem
Amen.
Tag. Wenn wir diese Ausrichtung haben, dann werden wir auf einmal merken, dass wir Gelegenheiten bekommen, Christus zu gewinnen.
Amen.
Weil diese geistlichen Opfer, die wir mitbringen, das Wort sagt, es ist eine Ernte. Es ist nicht derselbe Christus, den du in deiner Errettung bekommen hast. In der Errettung hast du Christus bekommen. Aber das ist sozusagen wie das Stück Land. Aber dann braucht es diese Zeit und diese Investition. Und dann gibt dieser Christus gibt es eine Ernte, gibt es eine Veränderung, eine Wirkung. Und das ist ein Opfer.
Amen.
Das Opfer ist nicht, dass ich nur jeden Sonntag sage, Herr, danke, dass du für mich gestorben bist. Dann wird der Herr sagen, und was hat sich bei dir verändert? Was hast du mir heute mitzubringen? Sondern es ist diese Ernte vom Herrn in meiner Woche, auf den ich geachtet habe, in den ich gewonnen habe. Ja, und wenn wir das machen, dann wird es wirklich ein Fest geben. Herr Jesus, und jeder von uns hat den Segen des Herrn empfangen, oder? Ist jemand ausgeschlossen hier vom Segen? Ich glaube nicht. Und wenn wir darauf achten, dann können wir wirklich erfahren, der Herr ist reich.
Amen.
Es ist so wichtig in unserem Alltag, dass wir darauf achten.
Amen.
Amen. Und dann 5. Mose 12, Vers 17 bis 18, sagt Gott Folgendes. In deinen Toren darfst du nicht essen den Zehnten deines Getreides und deines Mostes und deines Öles, also von dieser ganzen Ernte, der Zehnte, noch die Erstgeburten deiner Rinder und deiner Schafe, noch irgendetwas von deinen Gelübden, die du geloben wirst, noch deine freiwilligen Gaben, noch das Hebopfer deiner Hand. Die darfst du also zu Hause in deinen Toren nicht essen. Warum? Sondern vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, sollst du es essen. Du und dein Sohn, deine Tochter und so weiter. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen an allem, was deine Hand erworben hat. Diese zwei Verse zeigen, das Beste von unserer Ernte, das bringen wir zum Fest. Wir bringen am Tisch des Herrn nicht die ganze Woche. Manchmal, vielleicht war es eine ereignisreiche Woche. Und du möchtest jetzt dem Vater etwas bringen von dem Christus, den du in dieser Woche erfahren hast. Aber Gott möchte nicht alle Ereignisse deiner Woche haben am Fest. Sondern er sagt dir den Zehnten deines Getreides. Und das ist auch eine Übung, dass wir heute, wenn wir zusammenkommen zum Tisch des Herrn, dass wir das Beste mitbringen, was wir vom Herrn gewonnen haben. Wir bringen nicht alles, sondern wir bringen einfach die beste Erfahrung mit Christus. Dieser beste Anteil, der ist ausschließlich für Gott, den Vater, zum Genuss.
Amen.
Und wenn wir das tun, was für einen Segen wird der Herr uns geben? Was für ein Reichtum wird hier sein im Haus des Herrn?
Amen.
Ja, dann wird es keine Armut geben, sondern einen Überfluss geben im Haus des Herrn.
Amen. Amen.
Doch, Herr Jesus. Amen. Der Herr möge uns wirklich so viel Reichtum geben, dass wir einfach nur, dass wir dann den besten Teil abschöpfen und mitbringen zum
Amen.
Fest. Den Zehnten und die Erstgeburt der Rinder. Ja, andere Stellen sagen, das, was ohne Makel ist, ohne Fehler. Wenn ich dem Herrn was, wenn ich dem Vater was bringe, am Tisch des Herrn, dann ich kann alle meine Fehler und Makel weglassen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass einfach Christus groß gemacht wird.
Amen.
Dass das Beste dem Vater gebracht wird.
Amen.
Es geht auch nicht um den Bruder, der neben mir sitzt, dass er etwas bekommt. Sondern es geht darum, dass Gott, der Vater, zufriedengestellt
wird.
Und wenn wir aufstehen und es bringen, so eine Ausrichtung brauchen wir. Vater, ich möchte jetzt das Beste bringen für deinen Genuss. Und da spielt es manchmal gar keine Rolle, wo das war, ob beim Zahnarzt oder Bus. Es geht darum, dass es Christus war, den ich gewonnen habe.
Amen.
Und was er in mir gewirkt hat, darum geht es.
Amen.
Amen. Ja, und dann noch Hebräer 10. Hebräer 10, Vers 5 bis 7. Das ist eine sehr wichtige Stelle. Zeigt uns der Herr das wahre Opfer. Hebräer 10, Vers 5 bis 7. Können wir mal zusammenlesen. Ja. Darum spricht er bei seinem Kommen in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen, Gott, zu tun. Lesen wir noch bis Vers 9, ja? Oben sagt er, Opfer und Gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Da hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Amen. Lob den Herrn. Ja, diese Stelle zeigt, diese Opfer, die wir heute bringen, das ist kein Tier mehr natürlich, sondern er sagt, diese Brand- und Sündopfer in Vers 8, die im alten Bund Tiere waren, die hat Gott nicht gewollt. Gott möchte das nicht haben. Auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, das heißt, jetzt ist es nicht vorbei. Wir können nicht sagen, okay, im alten Bund kannst du zu Gott nicht kommen ohne ein Opfer. Aber im neuen Bund ist alles nur die Gnade. Da fordert Gott nichts mehr von dir. Das sagt die Schrift nicht. Sondern die Schrift sagt, dann aber sprach er, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Da hebt er das Erste auf, diese Opfer vom Alten Testament, um das Zweite einzusetzen, die geistlichen Opfer nach dem neuen Bund. Das heißt, die Opfer sind nicht abgesetzt, sondern geistliche Opfer sind jetzt eingesetzt. Das ist sehr wichtig. Manchmal denken wir im neuen Bund, Gott fordert gar nichts von uns. Das ist aber, das, Gott hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, dass die Tieropfer sind abgesetzt und die geistlichen Opfer sind jetzt eingesetzt. Das ist der Unterschied. Das heißt, heute geht es darum, dass wir geistliche Opfer mitbringen. Und das Wort zeigt hier, das ist Christus. Er ist dieses wahre geistliche Opfer.
Amen.
Und welche alle, das werden wir gleich noch mehr hören. Aber das ist sehr wichtig. Er hebt das Erste auf, nicht damit gar nichts mehr da ist im neuen Bund an Opfer, sondern um das Zweite einzusetzen.
Amen.
Gott möchte es heute immer noch haben. Er will immer noch, dass wir nicht mit leeren Händen vor ihm erscheinen,
Amen.
Weil er uns gesegnet hat. Und weil er eigentlich möchte, dass wir einen Ansporn haben, dass dieser Segen in unserem Leben zur Wirkung kommt.
Amen.
Darum geht es. Und dann noch 1. Petrus 2, Vers 5, das fasst es zusammen und zeigt uns, im neuen Bund gibt es diese geistlichen Opfer, die wir Gott bringen, damit er zufriedengestellt wird.
Amen.
Ich lese es vor, ja? 1. Petrus 2, Vers 5. Werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Da sind wir alle einverstanden. Das haben wir jahrzehntelang gehört. Sagen wir mal Amen. Aber der Vers geht weiter. Zu einer heiligen Priesterschaft.
Amen.
Das ist genauso wichtig wie das geistliche Haus. Und dann sagt er, zu Opfern geistliche Opfer.
Amen.
Lobe den Herrn. Das heißt, es geht darum, Gott etwas zu bringen. Wir sind heute in einer Tradition, in der wir viele Dinge Gott bringen. Heute bringen viele Gläubige Geld. Ja, am Sonntag. In fast jeder Versammlungsstätte der Christen wird Unsummen an Geld sozusagen für Gott gegeben. Und alles Mögliche damit gemacht. Aber ist das ein geistliches Opfer?
Nein.
Thomas weiß es. Nein. Ich will ein Vers vorlesen, Philipper 4,18. Paulus sagt, er hat eine Gabe empfangen, eine Geldgabe. Und er sagt, ich bin erfüllt, was ich von Epaphroditus empfangen habe. Was von euch kam, ein wohlriechender Duft, ein angenehmes Opfer. Gott wohlgefällig. Er redet dort von einer Geldgabe für seinen praktischen Bedarf. Aber ist das ein geistliches Opfer? Geht es Gott darum, dass wir am Sonntag einen Klingelbeutel haben und alle etwas abgeben? Ist das, was Gott haben möchte von seiner Priesterschaft? Ist Geld geistlich? Meinst du, dein Geld ist geistlich? Meinst du, Gott, der Vater, braucht unsere Euros? 10% von deinem Gehalt möchte Gott haben. Der Pastor will 10% haben, weil er sonst nichts zu essen hat. Oder nicht so ein schönes Auto kaufen kann, oder ich weiß nicht was. Oder gute Werke damit tun möchte. Aber Gott, die Opfer sind für Gott, den Vater. Das heißt, geistliche Opfer sind nicht unser Geld. Das ist kein geistliches Opfer. Geistliche Opfer ist das, was wir haben gerade gelesen, Hebräer 10, ist Christus als die Wirklichkeit in unserem Leben. Das möchte Gott haben. Gott, der Vater, braucht kein Geld. Ja, auch viele andere gute Dinge, die wir tun können, mit anderen zu teilen, sagt das Wort, ist ein Opfer. Aber es ist kein geistliches Opfer. Weil Gott braucht keine Jacke. Es ist gut, wenn ich meine Güter teile, und das sollen wir tun. Wir haben genug zu teilen. Aber ein geistliches Opfer ist etwas anderes. Das ist Christus.
Amen.
Und das möchte Gott von uns haben.
Amen.
So, das ist wirklich anders wie die Tradition, in der wir leben. Wir leben in einer ganz anderen Tradition, aber der Herr möchte uns etwas Neues tun,
Amen.
Damit wir vollendet werden.
Amen.
Deshalb ist der ganze Titel von der Konferenz die wahre Anbetung für die Vollendung.
Amen.
Ich bin mir sicher, wenn wir jede Woche uns in diesem Kreislauf bewegen, wo kommen wir hin? Kommen in die Vollendung. Weil das wird die Wirklichkeit von Christus hervorbringen.
Amen.
Und das ist es, was Gott heute haben möchte. Und doch, Herr Jesus Christus,
Amen.
Lasst uns in diese Übung hineinkommen. Es ist eine Praxis.
Amen.
Wenn ich das nur als eine Lehre nehme, dann gibt es keine Veränderung. Aber wenn ich sage, Vater, ich möchte morgen und nächsten Sonntag nicht mehr mit leeren Händen kommen. Ich möchte nicht schweigend auf meinem Stuhl bleiben. Ich möchte das Beste mitbringen und Christus in dieser Woche erfahren, dann es wird so anders werden. Es wird wirklich ein Fest, wenn wir zusammenkommen. Amen. Und der Herr wird uns vollenden.
Ja.
Doch deshalb lobt den Herrn, dass wir heute Priester sind, die Gott im Vater diese Opfer darbringen.
Amen.
Für seinen Genuss.
Amen.
Und für unsere Vollendung.
Amen.
Das ist doch ein Ansporn, diesen Kreislauf hineinzugehen.
Ja.
Und sagen, Vater, wenn ich schon einen Weg habe, vollendet zu werden und dich zufrieden zu stellen, dann möchte ich es lernen.
Amen.
Und dann wird es Fest bestimmt auch immer herrlicher.
Amen.
Amen. Ja.
Amen. Herr, mache unser Fest immer herrlicher.
Amen.
Amen.
Amen. Ja, wir wollen weiter fortsetzen. Christian hat es schon angekündigt. Wir müssen noch sehen, was die geistlichen Opfer sind im Einzelnen. Aber ich nur noch mal kurz zur Wiederholung. Ich habe gerade sehr genossen, was mitgeteilt wurde über das, was Gott uns zur Zeit von dem Alten Testament, Alten Bund, oder dem ersten Teil der Schrift, uns gezeigt hat. Alles, was dort die Bibel uns zeigt, es ist heute erfüllt in Christus. Und die Verse in Hebräer 10, die sind wirklich sehr, sehr wichtig. Hebräer 10 zeigt uns in einer ganz deutlichen und klaren Weise, dass die Opfer, die im dritten Buch Mose geschrieben sind, dass sie nicht abgeschafft werden oder worden sind, sondern vielmehr erfüllt worden sind. Und die ganze Bibel ist genauso aufgebaut und genauso geschrieben. Wir kennen alle das Manna, das aus dem Himmel kam, als das Volk in der Wüste unterwegs war. Das Manna war das Brot vom Himmel. Und jetzt, nachdem der Herr gekommen ist, Mensch geworden ist und auf dieser Erde war, und der neue Bund begonnen hat, hat dann das Manna aufgehört? Gibt es seit dem neuen Bund kein Manna mehr? Das zeigt uns die Schrift nicht. Es gibt Manna, aber das Manna ist Christus. Du kannst nicht sagen, ja, im Alten Testament, dann hat Gott sein Volk ernährt mit dem Manna. Und dann ist Christus gekommen und hat den neuen Bund angefangen und da hat er das Manna abgeschafft. Und jetzt gibt es nichts mehr zu essen. Dann würden wir heute alle verhungern. Dann können wir gar nichts essen. Nein, vielmehr ist es sogar im Gegenteil, als der Herr kam, hat er die Wirklichkeit von diesem Manna gebracht und von allem, was von ihm in der Schrift geschrieben steht. Und in diesen Tagen oder heute Morgen oder heute den ganzen Tag haben wir gehört, dass Gott uns zu Priestern gemacht hat. Wir sind in Offenbarung 1 steht, Gott hat uns zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht. Natürlich, zur Zeit vom Alten Testament haben wir viele Priester. Aber dass der Herr gekommen ist und das Neue Testament, neue Bund angefangen hat, bedeutet nicht, dass es heute keine Priester mehr gibt. Sondern im Gegenteil, wir heute, die Gläubigen, wir sind Priester unseres Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Funktion. Wir sind alle zu Priestern gemacht. Und heute müssen wir uns fragen, was machen wir als Priester? Was ist unsere Aufgabe? Und das können wir nochmal nachlesen in Hebräerbrief, Kapitel 5. Dort heißt es in Vers 1, jeder hohe Priester, der aus den Menschen genommen wird, der wird für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott. Kann man auch anders übersetzen und sagen, zum Dienst für das, was Gott betrifft. Er steht vor Gott. Der Priester ist vor Gott, um was zu machen, damit er Gaben und Opfer für die Sünden darbringt. Und dieses Wort zeigt uns, dass der Dienst von einem Priester ist, dass er vor Gott ist und ihm zuallererst dienen muss. Die Priester dienen nicht zuallererst den Menschen. Wir sind immer oft und sehr häufig sehr menschenzentriert. Wenn ich etwas mitteile, dann ist es für die Menschen. Wenn ich etwas gebe, ist es für die Menschen. Natürlich, wir müssen den Menschen auch angemessen dienen. Aber hier steht in diesem Vers, er wird für die Menschen eingesetzt, weil die Menschen Gott nicht nahen können, weil sie keine Priester waren zu der Zeit. Aber zum Dienst vor Gott. Das heißt, ein Priester ist dafür da, sich um die Belange Gottes zu kümmern. Dafür ist ein Priester. Ein Priester kümmert sich darum, was Gott haben möchte. Und dasselbe nochmal in Hebräer 8. Können wir auch nochmal kurz sehen. In Vers 3 zum Beispiel, denn jeder hohe Priester wird eingesetzt. Jeder Priester, hohe Priester und Priester, wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Um Gaben und Opfer darzubringen. Das ist der Hauptdienst von der Priesterschaft. Und jetzt müssen wir, wenn wir wissen, wir sind Priester und die Hauptaufgabe ist, Opfer und Gaben darzubringen, dann müssen wir wissen, was diese Opfer sind. Welcher Priester kann Opfer und Gaben darbringen, wenn er gar nicht weiß, was die Opfer sind? Wie willst du das machen? Gott sagt, bringe mir die Opfer, das ist dein Hauptdienst. Aber du weißt gar nicht, was sind denn die Opfer? Ist es ganz allgemein? Mein ganzes Leben in irgendeiner Art und Weise wird schon irgendwie irgendein Opfer sein. Solch ein Opfer ist sehr unspezifisch. Das ist nicht, was Gott haben möchte. Ja, wir haben Thomas bei uns. Thomas hat jetzt angefangen zu studieren hier in Vaihingen. Und er studiert Luft- und Raumfahrttechnik. Stimmt's? Ab jetzt. Und weil er weiß, dass er ein Lufti werden will, so nennen wir die an der Uni, die Lufti, weil er weiß, dann wird er und muss er genau die Kurse und Klassen oder was auch immer, Vorlesungen besuchen, die ihm am Ende zum Ingenieur machen. Das ist ganz klar, weil er ein Ingenieur sein möchte. Wenn er anfängt und er geht in die Musikvorlesung und er macht noch Kunst nebenher und er lernt, wie man schöne Bilder malt, Zeichnungen muss er machen, aber irgendwelche Kunstwerke und dann auch einen Sportkurs belegt und irgendwas macht, wirst du dann jemals ein Ingenieur sein? Natürlich kannst du zu allen Vorlesungen gehen. Das ist dir freigestellt. Du kannst Biologie hören, du kannst alles Mögliche hören. Aber nachher zählt nur das, was deinem Studium wirklich, was vorgesehen war für dein Studium. Und wenn du diese Vorlesungen gemacht hast und eine Prüfung abgeschlossen, dann bist du ein Ingenieur. Und heute sind wir gläubige Priester. Und wenn wir als Priester heute gar nicht wissen, was wir machen sollen. Wir machen alles Mögliche. Alles, aber nicht den Priesterdienst. Wir kennen uns gut aus im Gabengeben, wie Christian gesagt hat. Wir kennen uns aus mit guten Werken. Wir machen immer mal wieder was für Gott und wir singen gerne Lieder und wir machen dies und wir machen jenes. Da machen wir so viel. Aber die Frage ist, ist das wirklich der Dienst? Ist das, was Gott heute haben möchte? Wenn wir Priester sind und Gaben und Opfer darbringen müssen, dann müssen wir wissen, was diese Gaben und Opfer wirklich sind. Und Petrus hat gesagt, wir sollen opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Aber an dieser Stelle hat Petrus nicht noch sehr viel erklärt. Er hat nicht genau gesagt, was geistliche Opfer sind, weil er davon ausgeht, dass wir alle die Schrift lesen. Dass er Er weiß, hey, die Schrift ist doch dort und ihr habt doch Mose, ihr habt die Psalmen, ihr habt die Propheten. Jetzt muss ich nur euch noch ein Stichwort geben, nämlich geistliche Opfer, und muss dabei betonen, dass sie geistlich sind. Aber wenn du wissen möchtest, was die geistlichen Opfer heute sind, dann musst du Mose lesen. Das geht nicht anders. Das ganze Neue Testament von Matthäus bis Offenbarung ist genauso aufgebaut. Du kannst nicht nur dort lesen und denken, da steht alles drin. Nein, sondern die Schrift erwartet von uns, die Schreiber von dem Neuen Testament, dass wir in das Wort Gottes hineingehen. Und das hat auch Petrus selber gesagt, keine Weissagung ist von den Menschen, sondern sie ist von Gott gegeben worden, vom Heiligen Geist gegeben. Und so, wenn wir so einen Vers lesen, zu Opfern, geistliche Opfer, dann müssen wir, um zu wissen, was das bedeutet, im dritten Buch Mose nachlesen. Und dritter Buch Mose, Kapitel 1 bis 7, ist ein langer, langer Abschnitt. Und in diesen 7 Kapiteln zeigt uns die Schrift die Opfer, die Gott von uns heute haben möchte. Ja, es steht alles genau geschrieben. Das ist nicht für die Juden im Alten Testament, sondern das ist für uns, um heute die Wirklichkeit davon zu ergreifen. Und wenn wir Priester sein wollen, und wir sind es auch, und wir wollen es auch noch klarer und besser werden, dann müssen wir Experten werden im Darbringen der Opfer. Ja. Sonst wissen wir gar nicht, wie wir Gott wirklich dienen sollen. So, und wir haben in diesem kleinen Blatt, da haben wir einige oder die 5 Hauptopfer aufgeschrieben. Ich schreibe es nochmal an, dass wir es vor unseren Augen haben. Ja, irgendwo habe ich ein neues Papier. Und das Erste, was erwähnt wird in 1. Mose, in 3. Mose 1, das Erste, was die Bibel uns gezeigt hat, ist das Brandopfer. Und das ist in 3. Mose Kapitel 1, das ganze Kapitel. Und wir sehen schon, wenn wir hier lesen, was wir hier geschrieben haben, die Beschreibung. Ein Leben, nämlich von Christus, das dem Vater wohlgefällig ist, immer seinen Willen tut, ihm völlig gehorsam ist und vollkommen eins mit dem Vater ist. Haben wir hier reingeschrieben. Und dass die Bibel damit beginnt, als erstes das Brandopfer zu erwähnen, das hat eine große Bedeutung für uns. Das erste Opfer von den 5 Hauptopfern ist nicht das Sündopfer oder sogar das Übertretungsopfer, sondern das erste in der Liste ist das Brandopfer. Und diese Ordnung ist von Gott eingesetzt worden. Es ist Gottes Weg. Wir Christen, wir kennen uns meistens gut aus mit dem Übertretungsopfer. Wir wissen, wenn wir gesündigt haben, brauchen wir Vergebung. Das weiß jeder Christ. Aber das ist nur das 5. Opfer. Das erste Opfer ist ein Brandopfer. Und Gott hat in seiner Weisheit dieses Opfer als erstes gesetzt, weil wir Menschen ursprünglich für Gottes Vorsatz, für seinen Willen gemacht worden sind. Unsere Schöpfung, dass Gott überhaupt uns gemacht hat als Menschen, ist für seinen Willen. Gott hat von Anfang an den Menschen gemacht, nicht für sich selbst, sondern für ihn. Er sollte für ihn zum ersten ihn zum Ausdruck bringen und zweitens sollte er für ihn herrschen. Das war der Vorsatz des Menschen. Aber schau unsere Erfahrung heute an. Sind wir ganz für Gott? Wer von uns ist wirklich für Gott? Wir sind so geschaffen worden. Wir sind nicht ein Zufallsprodukt. Wir sind gemacht worden von Gott für seinen Willen. Das war seine ursprüngliche Absicht. Aber wie viel ist davon übrig geblieben? Die meiste Zeit unseres Lebens ist für wen? Ist es für Gott? Ist das unsere Erfahrung? Dass wir sagen können, ich lebe ganz für Gott. Ich bin absolut für ihn. Bin ihm ganz gehorsam und tue immer seinen Willen. Wer kann das von sich behaupten? Aber das ist der Wille Gottes, deswegen hat er uns geschaffen. Das heißt, wir leben heute, wenn wir in dem Zustand bleiben, total am Vorsatz Gottes vorbei. Mhm. Gottes Absicht ist, dass wir für seinen Willen da sind, aber Fakt ist, wir sind immer für uns selbst. Es dreht sich alles um uns selbst. Paulus hat einmal zu Timotheus gesagt, alle suchen das Ihre. Alle suchen das Ihre. Und das ist nicht unsere Erfahrung. Wir suchen unsere. Ja, was soll ich studieren, damit ich am meisten Geld verdienen kann? Herr, hilf mir dabei. Alles ist für mich. Ja, was soll ich machen? Wen soll ich heiraten? Was soll ich tun? Was soll ich? Ich. Und ich mache immer noch dies und das und sehr viel. Alles für mich. Deswegen brauchen wir als allererstes ein Brandopfer. Weil das Brandopfer zeigt uns, ja, wenn wir den dritten Mose 1 lesen, das Tier, was sie damals gebracht haben, wurde komplett verbrannt. Es ist ganz in Rauch aufgegangen. Da ist nichts übrig geblieben, außer die Haut. Das Fell. Und genau so ein Leben, das ganz für den Vater war, hat Christus gelebt auf dieser Erde. Wenn wir das Leben von Christus anschauen, seine 33,5 Jahre, nicht einen Tag hat er für sich selbst gelebt. Das ist gewaltig. Seine Zeitplanung hat er nicht selber geplant. Wir planen unsere Zeit immer selbst. Wir planen, was wir morgen machen sollen. Was nächste Woche dran ist, steht im Kalender drin. Hast du reingeschrieben? Hast du geplant? Bei Christus hat alles Gott geplant. Und die Heilige Schrift hat es gesagt. Und er hatte gar keine Freiheit. Er konnte sich nicht einmal aussuchen, wann er nach Jerusalem gehen sollte. Er war nur 33,5 Jahre. Das ist ziemlich jung. Und dann hat Gott gesagt und er wusste, jetzt musst du da hingehen. Meinst du, der Herr hat eine Wahl? Der Herr hat überhaupt keine Wahl. Es war alles vorgegeben. Wir haben unsere eigene Wahl. Was die Zeit betrifft, das teilen wir uns selbst ein. Aber Christus nicht. Sein ganzes Leben war 100% für Gott, den Vater. Philipperbrief zeigt uns sogar, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Was für ein Mensch. Wenn wir uns angucken, merken wir sind ganz das Gegenteil. Und aus diesem Grund hat Gott als allererstes das Brandopfer gesetzt. Warum? Damit wir zu diesem ursprünglichen Zustand oder Vorsatz Gottes zurückkommen. Das ist die Weisheit Gottes. Das Brandopfer bringt uns zurück zu dem Willen Gottes. Daher hat Hebräerbrief Kapitel 10 auch gesagt, Brandopfer willst du nicht, natürlich das Tier willst du nicht. Und dann sagt er, aber einen Leib hast du mir bereitet, denn ich komme, o Gott, deinen Willen zu tun. Hier geht es darum, Gottes Willen zu tun. Und deswegen hat Gott dieses Opfer als erstes gesetzt, weil wir hier den größten Mangel haben. Warum? Ja, wir haben Sündenvergebung. Ja, wir sind auch gerettet. Ja, wir sind Christen. Aber wir sind immer noch für uns selbst. Wir fragen gar nicht Gott, was er haben möchte. Aber dafür sind wir geschaffen worden. Und deswegen hat Gott gesagt, das erste ist ein Brandopfer. Bringe mir ein Brandopfer. Ist das nicht wunderbar? Durch Christus als unser Brandopfer haben wir heute einen Weg, auch für Gott zu leben. Wenn es eine Entscheidung gibt, dann nicht. Wir fragen nicht zuerst, wo fühle ich mich wohl? Was gefällt mir gut? Was muss ich jetzt gerne machen? Sondern wir können zum Herrn kommen und ihn als Brandopfer nehmen und sagen, Herr, und darin geschehe dein Wille. Ich möchte, dass ich mich selber entscheide. In meiner Zeit, was ich mache, Herr, ich nehme dich als mein Brandopfer. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir gewohnt sind, immer das zu machen, was uns gefällt. was wir gerne hätten. Aber der Herr war nicht so. Und diesen Christus als unser Brandopfer brauchen wir. Ja, Amen. Und das Zweite, was hier genannt wird, ist das Speiseopfer. Das Speiseopfer ist gleich als zweites Opfer in 3. Mose 2 genannt. Und das zeigt uns, dass wir Menschen, dass wir Gläubige eine neue Menschlichkeit brauchen. Und das ist auch sehr, sehr zusammenhängend mit dem Brandopfer. Weil wir sehen, dass ohne das Speiseopfer sind wir gar nicht imstande, ein Leben für Gott zu leben. Unsere Menschlichkeit ist nicht imstande, für Gott zu sein. Unsere Menschlichkeit ist gefallen. Obwohl wir gläubig sind, in unserem Selbst, in unserem ganzen Menschsein, sind wir verdorben. Und daher hat der Herr verordnet, dass sein Volk ihm Speiseopfer bringen soll. Und Speiseopfer zeigt, es wird hergestellt aus Weizenkörner. Und diese Weizenkörner werden zermahlen. Und am Ende hast du feinstes Mehl. Und der Herr hat in Johannes 12 gesagt, dass er das wahre Weizenkorn ist. Und er ist in die Erde gefallen und hat sein Leben hingegeben. Er hat sein Leben mahlen lassen zu feinem Mehl. Und dieses feine Mehl zeigt uns die feine, reine, heilige Menschlichkeit Jesu. Und wir Gläubige, wir haben so ein Problem mit unserer Menschlichkeit. Wir sind überhaupt nicht fein. Wir sind sehr grob oder so unbeständig. Wir können gar nicht den Willen Gottes tun. Und daher hat Gott verordnet, ihr braucht eine Speise. Und bei diesem Speiseopfer, das ist zu wunderbar, hat eine Handvoll von diesem feinsten Mehl wurde für Gott dargebracht auf dem Altar, in Rauch, aufgehen gelassen. Aber der Großteil von dem Speiseopfer wurde dem Priester zuteil, damit er es essen kann. Und das zeigt uns so einen wunderbaren Zusammenhang. Hier bei dem Brandopfer ist alles für Gott, wird alles für ihn verbrannt. Und bei dem Speiseopfer ist der Großteil für den Priester. Und das zeigt uns, warum Gott so ein Speiseopfer haben möchte. Er möchte es von uns haben, damit wir solch eine Speise essen. Wenn wir kein Speiseopfer darbringen, was haben wir dann zu essen? Dann haben wir gar kein feinstes Mehl, sondern die Menschlichkeit Jesu zu essen. Und das zeigt uns Paulus sehr oft in seiner Schrift. Er sagt, zieht den alten Menschen aus. Und den neuen Menschen an. Und auch in Johannes 6 sagte der Herr, iss mich, iss mein Fleisch, trink mein Blut. Er hat das immer wieder gesagt, um uns zu zeigen, hey, wir müssen die Menschlichkeit Jesu in uns hinein essen. Und so müssen wir wirklich erfahren, dass der Herr unser Speiseopfer ist. Und ihn bitten, dass er unsere Menschlichkeit erneuert. Und wir haben ja auch gelesen und auch schon im Fest der ungesäuerten Brote gesehen, ist, dass dieses Speiseopfer war ohne Sauerteig. Es ist ohne Sauerteig und es ist ohne Honig, lob den Herrn. Ohne Sauerteig und ohne Honig. Und das zeigt uns, dass der Herr ganz ohne Sünde war und ganz ohne Heuchelei war. In ihm war keine religiöse Vorstellung. Dieses Speiseopfer darf man nicht opfern mit Sauerteig. So, das heißt, wenn wir den Herrn essen als diese Speise, dann wird der Herr uns retten von unserem Sauerteig. Wir können befreit werden von Sünde, von Heuchelei, von Religiosität. Und es durfte auch kein Honig mit reingemischt werden. Honig darf man nicht reintun in das Speiseopfer. Ja, und es zeigt uns sehr deutlich, der Herr hat niemals seine eigene natürliche Liebe oder Zuneigung benutzt, um die Menschen zu ziehen. Er hat keinen klebrigen Honig da drin gehabt. Wir sind oft sehr gerne sehr klebrig. Wenn wir jemanden mögen, dann kleben wir an ihm. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber wenn wir jemanden gewinnen wollen, dann benutzen wir natürliche Klebrigkeit. Aber der Herr war ganz ohne Honig. Er hat einmal gesagt, niemand kommt, es sei denn, dass der Vater ihn zieht.
Amen.
So, der Herr hat nur die gezogen, die der Vater gezogen hat. Und sonst niemand. Er ist wirklich ohne Honig.
Amen.
Dann haben wir noch gesehen, oder wenn wir das Wort lesen, es ist mit Öl vermengt. Das Speiseopfer ist mit Öl vermengt. Und dieses Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Ja, in dieser Menschlichkeit Jesu, dort finden wir den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist hineingemengt in dieses feine Mehl und wird zu einem wunderbaren Teig, den man in den Ofen schieben kann und der zu einem guten Brot wird. Und das ist tatsächlich beim Herrn so gewesen, als der Herr auf dieser Erde gelebt hat. Er war voll des Heiligen Geistes. Warum? Weil seine Menschlichkeit so rein und heilig war, konnte sie den Heiligen Geist so wunderbar aufnehmen. Dann gibt es Weihrauch in diesem Speiseopfer. Ja, die Kraft seiner Auferstehung. Der Herr hat in seinem Leben überhaupt keinen Tod gehabt. An ihm riecht man keinen Tod. An ihm riecht man nur Weihrauch. Er war immer bereit, den Willen Gottes zu tun. Er war nie geschwächt durch den Tod. Wie oft werden wir runtergezogen von unserem Selbst oder von dem Tod? Ja, wie oft sind wir von unserer Laune abhängig? Wenn die Laune gut ist, dann tun wir den Willen Gottes gern. Wenn sie nicht gut ist, dann verstecken wir uns in unserem Zimmer. Und wir tun gar nicht den Willen Gottes. Wollen. Warum? Weil der Tod in uns wirksam ist. Aber in Christus haben wir keinen Tod. In ihm ist Weihrauch. So, wenn wir solche Situationen haben, können wir Christus als unser Speiseopfer nehmen und den Weihrauch der Kraft der Auferstehung genießen. Und zuletzt wurde es noch gesalzen mit Salz. Ja, es wurde Salz hinzugefügt. Und in diesem Fall ist das Salz dazu da, dass der ganze Geschmack Gottes herauskommt. Wenn man Salz hinzufügt zu einer Speise, dann kommt der Geschmack heraus. Und das sehen wir in dem Leben Jesu wirklich. Er war die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Er hat Gott in allem ganz zum Ausdruck gebracht.
Amen.
So lobt den Herrn für dieses Speiseopfer. Solch ein Wesen, so eine Menschlichkeit, die brauchen wir auch. Und woher bekommen wir sie? Wir bekommen sie durch Christus als unser Speiseopfer. Er ist dieses feinste Mehl. Und er ist durch allerlei Arten von Leiden hindurchgegangen. Dieses Speiseopfer kannst du backen, im Ofen, in der Pfanne oder im Topf. Alles mit verschiedener Hitze und mit verschiedenartiger Temperatur. Manchmal wenig Temperatur, aber lange. Manchmal kurze Temperatur oder hohe Temperatur, aber kurz. So, das zeigt uns, die Menschlichkeit Jesu war so leidensbereit. Der Herr war immer bereit, für den Willen Gottes zu leiden. Das ist sicherlich nicht unsere Qualität. Wenn sich bei uns eine Gelegenheit ergibt zu leiden, wir laufen alle davon. Wir brauchen nur 5 Minuten im Ofen zu sein. Schon springen wir wieder raus. Wir warten nicht, bis das Leiden, bis Christus in uns Gestalt gewonnen hat. Weil wir nicht dazu imstande sind. Unsere Menschlichkeit ist leidensscheu. Die will nicht gerne leiden. Wir umgehen sehr gerne jede Art von Leiden. Aber der Herr nicht. Der Herr hat sich backen lassen in jeder Art von Hitze. Lange Hitze, kurze, hohe Hitze, niedrige Hitze, lange Zeit, kurze Zeit. Er war immer bereit und wurde gebacken von allen Seiten. Und am Ende hat der Vater solch einen Wohlgeruch bekommen. Und woher sollen wir diese Qualität bekommen? Leidensbereit für Gottes Wille. Manchmal ist es schon ein Leiden für uns, zur Versammlung zu kommen. Und dann ist es nochmal ein Leiden, wach zu bleiben. Oh, wir haben so viel gelitten. Warum? Ich bin fast eingeschlafen. Wir haben auch Leiden. Okay, das ist eine andere Art von Leiden, aber es gibt es auch. Warum nehmen wir nicht Christus als unsere Speise? Wir können zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich nehme dich.
Ich esse dich als diese neue, reine, heilige Menschlichkeit in mich hinein.
Amen.
So, lob den Herrn für das Speiseopfer. Ja, und das dritte ist das Friedensopfer. Und das Friedensopfer zeigt uns hier, wenn ihr 3. Mose lest, das kommt mit zwei weiteren Opfern. Schwingopfer und Hebopfer. Hebopfer. Das Friedensopfer ist zusammen mit dem Schwingopfer und dem Hebopfer. Und dieses Friedensopfer zeigt uns, der Herr Christus ist unser Friede. Epheser 2 ist, glaube ich, sehr deutlich. Der Herr ist unser Friede. Guck mal, heute selbst unter uns, die Gläubigen, gibt es da sehr viel Frieden. Selbst die Christen sind zerstritten, sind untereinander uneins. Woher kommt das? Es kommt daher, dass wir nicht eins mit Gott sind. Dass unsere Einheit und unser Friede mit Gott nicht da ist. Die Uneinheit untereinander kommt nur daher, dass wir die Einheit mit Gott verlassen haben. Wenn wir alle unter Gott als dem Haupt sind und mit ihm eins sind und mit ihm Frieden haben, dann gibt es auch Frieden unter den Menschen. Alle andere Art von Einheit und Friede ist nicht gottgemäß. Und daher brauchen wir Christus als unser Friedensopfer. Und das können wir nur haben, wenn wir ein Schwingopfer und ein Hebopfer dazu haben. Ja, und die Schrift zeigt uns, das Schwingopfer ist hin und her geschwungen worden und zeigt uns die Auferstehung Christi, die Kraft seiner Auferstehung. Und das Hebopfer hat man nach oben gehoben und zeigt uns die Auffahrt Christi. Das heißt, dieses Friedensopfer hängt wirklich davon ab, wie weit wir die Auferstehung Christi und seine Auffahrt erfahren haben. Denn in uns, der Tod uns immer herunterziehen kann, dann werden wir Gott ständig beleidigen. Dann machen wir irgendetwas, was Gott nicht gefällt, was Gott beleidigt und uns aus dem Frieden herausbringt. Deswegen brauchen wir Christus als unser Friedensopfer. Ja, lob den Herrn. Und die letzten zwei, und dann sind wir auch schon fertig. Sündopfer, und die schreibe ich gleich hin, Übertretungsopfer. So. Sündopfer und Übertretungsopfer sind uns vielleicht ein bisschen mehr bekannt. Aber in den letzten Wochen waren wir sehr viel im Sündopfer und wir haben gemerkt, so viel haben wir davon auch noch nicht ergriffen. Wenn wir 3. Mose lesen, dann merken wir, dass diese zwei Opfer in der Beschreibung sehr, sehr ähnlich sind. Wir sind wirklich sehr ähnlich. In Kapitel 4 und 5 muss man schon sehr genau lesen, wenn man den Unterschied sehen möchte. Und warum? Weil diese beiden Opfer mit demselben Problem sich behandeln, befassen, nämlich mit der Sünde, und aus der Sünde kommt die Übertretung. Das ist, diese zwei Opfer benötigen wir, um von der Sünde frei zu werden. Das erste Opfer, das Sündopfer, ist eines, was die Wurzel der Sünde in uns Menschen behandelt. Das Problem nämlich von uns ist nicht nur, dass wir ständig Übertretungen machen und sündigen, sondern das Problem ist, dass wir unter der Gewalt der Sünde sind.
Ja.
Du möchtest nicht sündigen.
Ja.
Du möchtest auch nicht übertreten.
Mhm.
Das will niemand von uns. Aber wir tun es trotzdem.
Mhm.
Oft kommen trotzdem Übertretungen heraus. Warum? Weil die Sünde in uns wohnt.
Amen.
Paulus sagt in Römer 7 sehr klar, ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und das gilt für uns Gläubige. Wie viele Christen sind heute noch unter der Gewalt der Sünde? Die Herrschaft. Es ist nicht nur die einzelnen Taten, sondern die Wurzel, die in unserem Fleisch ist, die uns immer wieder dazu bringt, zu sündigen. Und wenn wir nur das Übertretungsopfer haben und den Herrn um Vergebung bitten und nochmal Vergebung, Und immer wieder Vergebung. Ja, der Herr vergibt uns immer wieder, aber wir sündigen immer wieder. Aber das Sündopfer hier möchte uns befreien von der Herrschaft der Sünde. Lob den Herrn. Das heißt, jedes Mal, wenn wir merken, hey, wir sind in eine Übertretung geraten, wir haben irgendwas gesagt, was nicht gut war und wo wir gesündigt haben, dann möchte der Herr nicht nur unsere Sünde vergeben, unsere Übertretung wegwaschen, sondern er möchte auch die Wurzel des Problems behandeln. Weil das kommt ja irgendwo her. Es ist wie beim Gras. Das Gras, wenn es dort wächst, und das wird immer wieder wachsen, es sei denn, du reißt die Wurzel raus. Solange die Wurzel drin ist, dann wird das Gras immer wieder wachsen. Egal wie oft du drüber mähst. Du mähst und mähst, jedes Mal wieder, ein paar Tage später ist es wieder gewachsen. Und daher hat Gott in seiner Weisheit diese zwei Opfer gegeben. Das eine behandelt die Wurzel der Sünde in uns. Und das zweite, nämlich das Übertretungsopfer, reinigt uns von aller Sünde und bringt uns hin zur Heiligkeit und zur Gerechtigkeit Gottes. Okay, und 1. Johannes 2 sagt uns, oder Kapitel 1, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Und das zeigt das Übertretungsopfer. So, wir haben hier wunderbare 5+2 Opfer. Und diese 5+2 Opfer, natürlich, wir haben auch noch das Trankopfer. Das ist ein Opfer, das noch zusätzlich gegeben wurde zu den anderen hinzu. Okay? Aber wenn wir diese 5+2 Hauptopfer sehen, das ist es, was Gott der Priesterschaft vorgeschrieben hat und zu ihnen gesagt hat, ihr müsst mir diese Opfer bringen. Das ist Gottes Menü. Gottes Menü, das ist seine Vorgabe. Gott hat gesagt, bring mir meine Speise. Und wenn du wissen willst, was Gott gerne isst, was er gerne haben möchte zum Essen, dann kannst du im 3. Buch Mose 1-7 seine Speisekarte lesen. Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, Schwingopfer, Hebopfer, Sündopfer. Das ist die Speise, die Gott gerne von uns haben möchte. Und in der Weisheit Gottes ist es sehr wunderbar angeordnet worden. Denn auf der einen Seite ist das, was auf Gottes Menü steht, das will Gott haben. Und auf der anderen Seite ist das genau das, was wir alle brauchen. Amen. Das ist erstaunlich. Gott hat sich das zu seiner Speise gemacht, was du und ich brauchen für die Vollendung. Ist das nicht wunderbar? Stell dir vor, Gott macht es anders. Und er erwartet was von dir, was dir gar nichts bringt. Das macht Gott nicht, weil Gott möchte, dass wir zur Vollendung kommen.
Amen.
Gottes Vorsatz und Verlangen ist, dass wir das Ziel erreichen. Und wie willst du das Ziel erreichen ohne diese Opfer? Gibt es da einen Weg? Wenn du kein Brandopfer erfährst, kannst du da ein Erstling werden. Wenn du immer für dich selbst bist und Christus nie kennengelernt hast als den, der ganz für Gott ist, mit einer alten Menschlichkeit, mit einem gefallenen Willen, ohne Frieden mit Gott, keine Auferstehung voller Tod, keine Kraft der Auffahrt, sehr irdisch, unter der Herrschaft der Sünde und ständig Übertretung. Und dann möchtest du zur Reife kommen. So kann keiner zur Reife kommen. Deswegen hat Gott uns dieses Menü, diese ganze Liste uns gegeben, um uns zu helfen. Auf der einen Seite sagt Gott, bringt mir diese Opfer. Das klingt wie ein, oh, jetzt bin ich unter Druck. Ja, wir sind alle ein bisschen unter Druck. Warum? Weil letztendlich wird uns das helfen und uns zur Reife bringen. Ist das nicht ein guter Druck? Wenn du weißt, es bringt dich zur Vollendung. Das ist sehr gesund. Und Gott weiß ganz genau, wenn er das nicht von uns verlangt, dann werden wir es ihm auch nicht bringen. Ja. Wie in der Schule. Wie in der Schule. Wenn es keine Arbeit und Klassenarbeit gibt, dann wird keiner lernen. Ich habe noch keinen gesehen, der studiert ohne eine Prüfung. Und dann in der Prüfung, wenn die Prüfung kommt, eine Woche vorher, wow, oh nein, ich muss noch Kapitel 1 bis 10 lesen und Übungsblätter machen und was weiß ich und so weiter, dann plötzlich lernen sie alle. Aber diese Prüfung ist nicht eine Strafe und viel Druck, sondern es ist, damit du zur Reife kommst. Gott möchte genau dasselbe. Er will, dass wir, seine Kinder, zur vollen Reife kommen. Und deswegen hat er gesagt, hier ist der Weg, wie du das machen kannst. Hier ist mein Menü. Und das ist nicht so schwierig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind eigentlich nur 7 Opfer, die Gott haben möchte, plus Trankopfer. Ist das sehr kompliziert? Sich das zu merken und zu wissen, was dahinter verborgen ist. Und das dem Vater auch so vorzubereiten. Meint ihr wirklich, es ist zu viel verlangt? Wir wollen zur Reife kommen. Wir wollen ins Himmelreich kommen. Es geht um die Vollendung. Und dafür hat Gott uns das verordnet. Und diese Liste ist nicht von uns. Die ist von Gott. Und Gott hat uns gesagt, bringe mir diese Opfer. Deswegen habe ich eigentlich gar keine Wahl, mein Opfer irgendwie mir selber auszudenken, sondern hier ist die Liste. Das ist die Vorgabe von Gott. Und wer bin ich, zu sagen, wozu muss ich diese Unterscheidung machen? Gott hat diese Unterscheidung gemacht. Nicht ich, sondern Mose. Und der Herr hat gesagt, ihr müsst Mose hören, sonst werdet ihr auch nicht mich hören. So, diese ganzen Unterscheidungen, das ist nicht von uns überlegt, sondern das hat Gott gefordert als die geistlichen Opfer. Dass wir Christus spezifisch in diesen einzelnen Punkten erfahren. Und wenn wir das, wie Christian schon gesagt hat, Woche für Woche praktizieren. Einmal bringst du ein Friedensopfer, dann nächste Woche ein Speiseopfer und die Woche drauf ein Sündopfer und dann nochmal ein Brandopfer. Und Woche für Woche den besten Teil von deiner Erfahrung. Wow, nach einem Jahr hat der Herr so viel in uns verändern können. Und lass uns diese Liste wirklich vor dem Herrn ernst nehmen und ihm auch das darbringen beim Fest. Und das ist der letzte Punkt, bevor ich aufhöre, ist, das war jetzt die Vorbereitung, um die wir uns kümmern müssen. Aber Gott möchte auch, dass wir es ihm darbringen. Ja, wir müssen es im Alltag gewinnen und damit umgehen, damit arbeiten. Und dann, wenn wir alle zum Fest kommen, dann müssen wir lernen, diese Opfer Gott richtig zu präsentieren. Müsst ihr euch daran erinnern, die Stiftshütte und auch der Tempel von Salomo, die Geräte, die gemacht worden sind, um diese Opfer Gott zu präsentieren, die waren aus Gold, die waren aus Bronze, die waren aus wunderbarem Metall und sehr ausgewählt, damit Gott das Beste bekommt. Und so ist es, wenn wir lernen, die Opfer darzubringen beim Fest, morgen zum Beispiel und dann eigentlich jede Woche, dann müssen wir diese Vorbereitung und diese Darbringung müssen wir vorbereiten. Es geht nicht ohne Vorbereitung. Du kannst kein Speiseopfer dem Vater bringen, das du nicht vorher vorbereitet hast. Und diese Vorbereitung kostet ein bisschen Zeit. Okay, wir müssen uns überlegen, vorher mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Herr, wie soll ich es dem Vater bringen? Was soll ich sagen? Welche Worte soll ich benutzen, um dem Vater das Beste zu präsentieren? Das ist eine Beziehung mit dem Herrn, wo wir den Herrn fragen sollen und ihn suchen und ihm dann diese Opfer auf der besten goldenen Platte zu präsentieren. Lass uns das wirklich üben, auch morgen, wenn wir zum Fest kommen, dem Vater diese Opfer darzubringen. Und sie ihm auf einer goldenen Platte zu präsentieren. Lob den Herrn, das ist gut für Gott und gut für uns. Mögen wir wirklich in die ganze Wirklichkeit da von diesem Wort hineinkommen.
Amen.
Amen.
Amen. Danke.
Ja, Herr.
Herr. Amen. Herr, danke, dass du die Wirklichkeit all dieser Opfer bist.
Amen.
Herr, dass dein Wort uns auch so klar zeigt, was unser Gott und Vater haben möchte.
Amen.
Ja, Herr Jesus, gib jedem von uns Gnade, dieses Wort zu tun.
Amen.
Amen. Amen. Stück für Stück, Tag für Tag, Woche für Woche, dich darin zu erfahren.
Amen.
Ja, und lehre uns auch, die Opfer vorzubereiten und auch darzubringen.
Amen.
Amen.
Amen. Ja, Jesus, füll uns mit der Freude nach deine, ja, die Opfer und die Feste zu halten.
Amen.
Amen. Wenn es dir so wichtig ist, Herr Jesus, dann soll es uns auch so wichtig sein.
Amen.
Amen. Amen. Bring uns in die Wirklichkeit und erinnere uns immer wieder daran.
Amen.
Amen. Wir beten für das Fest morgen.
Amen.
Dass der Vater die Opfer bekommt, die er sucht.
Amen.
Ja, Herr, bereite uns auch vor auf das Fest morgen.
Amen.
Dass wir vorbereitet sind, Herr.
Amen.
Herr, wir danken dir für die Feste. Wir danken dir für das Feuer, dass wir stark in dir sein können.
Amen.
Und dass wir so eine Hilfe haben.
Amen.
Gaben zu bringen.
Amen.
Herr, mach uns deutlich dein Vorsatz, diese Gaben auch richtig dazu.
Amen. Ja, Herr, bringe uns dies alles bei, Herr.
Amen.
Wir wollen als deine Priester das lernen, Herr.
Ja.
Oh, Herr, wir wollen dir so dienen, dass es dir wohl gefällt.
Amen.
Amen.
Amen. Vater, hilf uns, das bekommen, was du haben möchtest.
Amen. Amen.
Ja.
Gott angenehm.
Amen. Aber Vater. Amen. Amen. Ja, lob den Herrn. War ein langer Tag der Gemeinschaft. Aber der Herr ist gnädig, dass wir kriegen heute eine Stunde dazu, weil heute Nacht Zeitumstellung ist. Also anstatt 21 Uhr ist jetzt eigentlich erst 20 Uhr. Und das hat der Herr wahrscheinlich deshalb gemacht, dass wir noch Zeit haben, uns morgen unser Opfer zuzubereiten. Das Opfer ist natürlich schon vorbereitet worden, aber die Darbringung müssen wir auch noch vorbereiten. Es sei denn, das habt ihr auch schon gemacht. Lob den Herrn. Ansonsten können wir dafür den verbleibenden Abend dafür nutzen. Oder auch noch für Gemeinschaft. Morgen fangen wir um 10 an. Also nicht 10.30 Uhr, wie sonst immer. Morgen ist um 10 Uhr Versammlung. Und natürlich Festversammlung. Und wir kommen nicht mit leeren Händen.
Amen.
Amen. Wir können nochmal 5. Mose 16, Vers 16 lesen. Und die Speisekarte. So, und danach essen wir wieder gemeinsam Mittag. Und dann, wenn noch Kapazität und Zeit da ist, werden wir da noch eine kurze Gemeinschaft anschließend haben. Morgen nach dem Mittagessen. Vielleicht und zu. Ah ja, genau. Wenn jemand Fragen hat zum Beispiel, können wir die dann auch dort für alle nochmal darüber Gemeinschaft haben. Das wäre dann so etwa zwischen 2:30, 4:00. Oder?
2:30.
Zwischen 2 und 3 etwa da. Ja. Lob den Herrn. So, alle Gäste haben Übernachtungsplätze, ja? Oder ist irgendjemand da, der noch was braucht? Gut. Oder Frühstücksplatz oder irgendwas.